Okay. Bist du bereit, deine Karriere auf die Überholspur zu setzen? Denn das Speed Recruiting Event der Service Plan Group am 30.04. im House of Communication in München bietet dir dafür die perfekte Gelegenheit. In einem kurzen Talk hast du die Möglichkeit, verschiedene Agenturen und deren RecruiterInnen mit deinem persönlichen Elevator Pitch zu überzeugen. Ob du eine kreative Visionärin bist oder eine ambitionierte Bewerberin, Serviceplan lädt dich ein, diese einzigartige Chance zu nutzen. Erhalte tiefe Einblicke in die dynamische Arbeitswelt der Serviceplan Group und knüpfe wertvolle Kontakte. Lerne aus den Erfahrungen anderer und stell dich der Herausforderung des Speed Recruitings. Also, warum warten? Gib deiner Karriere den Turbo Boost, denn sie verdient es, und melde dich jetzt zum Speed Recruiting bei der Serviceplan Group in München an. Den Link mit allen Infos zum Speed Recruiting findest du in der Beschreibung dieser Folge.
Ich dachte anfangs eben, wo ich kurz mal dachte, ich höre jetzt auf mit der Fotografie, und dann dachte ich mir so, gebe ich mich dann auf? Oder, und mittlerweile habe ich verstanden, es ist voll okay, wenn man auch mehrere Dinge einfach macht. Man muss nicht immer nur eine Sache, und es ist ja auch normal, dass man sich, wenn man älter wird, auch verändert und die Perspektiven sich ändern und ja.
Das hier ist Ohne den Hype. Mein Name ist Sven Jürgensmeier und mein Gast heute ist die österreichische Fotografin Theresa Keindl. Es war eine Lehrerin, die Theresa dazu ermutigt hat, die Kamera überhaupt erstmal in die Hand zu nehmen. Und so hat sie dann 2013 einen österreichischen Jugendfotokontest gewonnen, ohne überhaupt selbst eine Kamera zu besitzen. Und dann ging irgendwie alles ganz schnell. Die erste Ausstellung, die erste Veröffentlichung in einem Magazin. Und dann beschloss sie, nach New York zu gehen und ihres eigenen Glückes Schmiedin zu werden. Nach einem Jahr zog sie dann nach Berlin und war eigentlich fast andauernd auf der ganzen Welt unterwegs für Kunden wie Puma und Montblanc. Aber die Pandemie und die letzten 2 Jahre haben sie zum Umdenken bewegt. Und genau darüber sprachen wir sehr viel. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Jede Woche ein Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur über ihr Leben und die Dinge, die sie gerade beschäftigen. Und wenn du das Handy schon in der Hand hast, freue ich mich auch sehr über eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst. Das geht schnell und hilft sehr dabei, ohne den Hype auch neuen Hörern näher zu bringen. Und jeden Sonntagmorgen gibt es dann auch noch den Newsletter 5 Tipps ohne den Hype, 3 Tipps von einem Gast und 2 von mir. Den Link dazu findest du, wie für all die anderen Sachen auch, in den Shownotes und auf der Website. Und jetzt aber erstmal viel Spaß mit Theresa Keindl.
Und hört sich gut an?
Hört sich hervorragend an. Bisschen echoig, aber das ist halt deine Wohnung.
Die Kreuzberger Wohnung.
Die Kreuzberger Wohnung. Du stehst drauf, wenn es ein bisschen leer ist, oder?
Es wird noch, aber meine Wohnung jetzt, meinst du?
Ja.
Ja, ich bin eher der Minimalist, glaube ich. Und alles immer sehr akkurat.
Akkurat.
Und aber am selben Platz. Meine Mama war 3 Wochen hier vor kurzem und Dinge standen anders und ich war ein bisschen überfordert.
Aber dann musst du eigentlich gut verstehen können, dass ich gern vom Stativ fotografiere.
Ja.
Gerade Linien.
Ja.
Sauber. Ordentlich.
Ja.
Gute Deutsche. Obwohl du eigentlich Österreicherin bist. Aber ich finde es immer lustig, du kommst aus dem Salzburger Land, hast du gemeint. Das heißt, wir sind uns eigentlich näher als ich zu Berlin. Weil ich meine, mit Zug nach Salzburg und München brauche ich 1 Stunde.
Nicht mal 1,5.
Und hier hoch brauche ich 4 Stunden. Das ist immer witzig. Wie häufig bist du noch zu Hause?
Gute Frage, kommt immer drauf an. Im Winter eigentlich häufiger, weil ich liebe es, Skifahren zu gehen und Skitouren vor allem, also mittlerweile Skitouren. Früher war ich ja, ich bin auch Rennen gefahren.
Echt?
Und jetzt gehe ich Skitouren, ja.
Cool. Ja, ich habe auch vor 7 Jahren mit meiner Freundin, die ist schon als Kind immer Skitouren gegangen, die kommt aus dem Schwarzwald. Und die hat mich dann auch angesteckt. Und dieses Jahr habe ich mir ein paar neue Ski sogar rausgelassen, endlich. Und ja, jetzt haben wir
Aber bist du schon mal eine Skitour gegangen?
Ja, ja, nur Skitouren jetzt.
Ach so, weil dann will man gar nicht mehr Skifahren.
Ja, nee, nicht so wirklich. Wir waren einen Tag, ich habe ja erzählt, wir waren in Innsbruck vor ein paar Wochen. Und wir waren
irgendwie viermal Touren gehen halt, obwohl es viel zu heiß war. Ich bin immer mit der Latzhose runtergekrempelt, geschwitzend im T-Shirt hochgerannt.
Ich habe auch gefühlt nichts an.
Und einen Tag waren wir in Anton zum normalen Skifahren dann.
Okay.
Es war so räudiger Schnee. Mhm. Aber ja, es macht schon irgendwie Spaß, halt, sich so das zu erarbeiten, oder?
Ja, also ich liebe das auch, da 2 Stunden sich hochzukämpfen. Ja. Also kämpfen, für mich ist es mittlerweile kein Kämpfen mehr. Und dann halt oben in der Sonne zu sitzen und dann fährt man runter. Mhm. Und bei mir ist halt auch so, meine Tante hat eine Skihütte. Oh. Also ich war halt als Kind immer bei meiner Cousine am Berg.
Ja. Wo genau?
In Alpentorf, also St. Johann im Pongau.
Ah, St. Johann, okay.
Da komme ich her.
Schön. So richtig aus den Bergen, huh?
Genau.
Aha. Vermisst du es?
Ja, schon.
Schon, oder?
Ich wollte auch, als Corona kam, ist ja für mich irgendwie meine Welt zusammengebrochen, weil ich ja davor nur rumgeflogen bin. Und dann war ich direkt danach wieder in Österreich bei meiner Mom sehr lange, eben am Anfang, wo wir alle nicht wussten, was hier so passiert. Und dachte wirklich letztes Jahr, dass ich zurückziehe.
Ja?
Ja.
Aber wie war das?
Ich war schon Steuerberater, ich wollte schon alles ummelden und dann kurz habe ich wieder Panik bekommen und habe wieder alles nach Berlin.
Aber hattest du überhaupt keine Jobs in der Zeit? Oder, weil ich meine, von da aus ist ja irgendwie scheiße
doch,
dann, oder?
Schon, ich meine weniger, aber ich hatte schon Jobs. Aber ich bin halt wirklich vor Corona nur im Ausland gewesen. Mhm. Also ich habe, mein krassestes Monat waren 12 Flüge. Und ich wohne seit 5 Jahren in Berlin, muss aber sagen, war eben 90% immer weg.
Mhm. Aber ich meine, aus St. Johann wäre es ja irgendwie scheiße, oder? Ich meine, da musst du ja wirklich nach München wahrscheinlich fahren zum Flughafen.
Ja, ich wäre halt wahrscheinlich in Salzburg in der Stadt gewesen, aber ich habe mir das auch nicht so wirklich noch ausgemalt. Ich wusste nicht, wohin mit mir.
Du wolltest nur heim zu Mama.
Nein, das auch nicht. Nein, das war eher so ein Wandel, ich meine, da ist ja doch sehr viel passiert und ich wurde mal runtergeholt von meiner Welt, in der ich war, in dieser crazy Hin und Her. Und dann saß man damals so mit sich alleine und dann, ich weiß nicht, ich habe auch irgendwie die Verbindung zur Natur wieder mehr gefunden und so andere Themen, die ich irgendwie auch spannend finde und die ich in mir entdeckt habe, so dieses ganze Thema Gesundheit und Mensch und eher das Ruhige halt. Und das ist generell ein Thema, mit dem ich mich jetzt auch mehr beschäftige und wo ich auch merke, da ist noch etwas anderes, das ich gerne machen möchte.
Kannst du einmal ganz kurz schauen, ob du das Mikro ein kleines bisschen mehr näher so an den Mund rankriegst?
Oh, achso.
Wenn du hier auf der anderen Seite ein bisschen rüberziehst, vielleicht da so ein bisschen nach vorne ziehst, dann kommt das so ein bisschen.
Schneidest du das alles rein?
Ja, das bleibt alles drin. Ja, ich glaube, das ist gut. Dann halt's nicht so in deiner leeren Wohnung. Okay. Sehr schön. Ja, aber ich meine, du hast ja recht schnell viel Erfolg gehabt, oder? Kann man eigentlich sagen, mit der Fotografie.
Ja, es ist, also wenn man sich selber so betrachtet, dann sieht man das oft nicht so. Wobei, wenn man dann wieder ein Interview gibt oder kürzlich habe ich auch bei einer Uni einen Vortrag gehalten, dann wird einem schon bewusst, was man eigentlich schon alles gemacht hat, muss ich sagen. Ja, ich habe ja das Ganze nicht gelernt oder studiert oder so, sondern ich habe Abitur gemacht in einer katholischen Privatschule, im Internat war ich.
Wow. Okay, warst du ein sehr schwieriges Kind oder warum hast du dich da hingestellt?
Nein. Ich war einfach irgendwie anders und wollte nicht in diese typische Mädchenschule bei mir im Ort gehen und wollte halt woanders hin.
Sag mal, gab es keine gemischte Schule in Österreich?
Ja, doch, oder? Aber ich wollte nicht. Ich wollte zu anderen Leuten und irgendwie immer schon weg oder so.
Aber worauf ich eigentlich hinaus will mit dem schnellen Erfolg ist, da bleibt sowas dann ja eben häufig auf der Strecke oder so, diese Liebe, die man irgendwie zur Natur hat und irgendwie, dass man ein bisschen auf sich selber aufpasst und gesundes Essen und all sowas, weil man ja irgendwie so gefangen ist in diesem Adrenalinrausch irgendwie. Mhm. Und man kommt sich auch immer ganz wichtig vor, wenn man dann 12-mal im Monat im Flieger sitzt, oder?
Also ich weiß nicht, ob so man sich noch wichtig vorkommen kann. Ich glaube, man checkt gar nichts mehr. Also, ja. Aber ich habe auch oft versucht, wenn ich wo im Ausland war, dass ich dann länger bleiben konnte.
Mhm.
Also, dass ich es verbinde mit noch ein paar Tage dort zu bleiben, dass es nicht ganz so crazy ist. Deshalb habe ich schon auch sehr viel gesehen und dafür bin ich sehr dankbar, muss ich sagen. Aber irgendwie vermisse ich es auch gar nicht so krass. Es hat mich schon jetzt ein bisschen runtergeholt.
Aber wie hat sich denn dann jetzt entwickelt? Weil ich meine, wir sind jetzt gerade, was haben wir denn gerade eigentlich? Mai? Nee, April. Mhm. April 22. Und gefühlt gibt es kein Corona mehr, weil wir haben jetzt größere Probleme. Ja. Also redet da keiner mehr drüber. Und wie macht sich das für deine Jobs gerade bemerkbar?
Bei mir, ich glaube, ich bin immer mehr in Berlin jetzt angekommen und die Leute verstehen auch immer mehr, dass ich hier bin. Aber deshalb bin ich hauptsächlich jetzt hier, auch Österreich noch. Ich meine, in Italien habe ich auch kürzlich was gemacht, für die FAZ zum Beispiel. Und ja, doch, I'm ready to fly again.
Ja, aber kommt es auch wieder? Weil ich habe häufig gehört, dass viele, gerade so die Magazine und so, halt immer mehr jetzt sagen, wir brauchen was in Italien, wir holen uns einfach jemanden, der lokal da
Stimmt.
ist.
Stimmt. Ja, finde ich eigentlich auch gut, weil wenn ich bedenke, wo ich schon überall war, für Mont Blanc zum Beispiel, in Miami und Co. und im Endeffekt hat man nur den Ausschnitt von der Uhr gesehen. Also, ja.
Ja. Ja, macht wenig Sinn, aber es war natürlich irgendwie, es war halt irgendwie die goldene Zeit irgendwie. Also ja. Ich meine, das höre ich auch immer, ich habe mal Matthias Ziegler, der ist ja schon etwas länger im Geschäft, Münchner Fotograf, und der hat halt auch gemeint, früher bist halt für die Magazine, da wurdest du irgendwo hingeschickt, auf fette Produktion. Und am Ende haben sie es nicht mal benutzt. Die hatten halt einfach, die haben die Kohle dafür rausgehauen. Und die Zeiten sind halt endgültig vorbei.
Ja, aber ist ja auch gut, oder? Wir haben ja auch, wir müssen uns ja um unsere Erde kümmern. Also
ja,
aber, auch nicht so supporten. Ja, ich meine, ich muss sagen, früher bin ich auch immer nach Österreich geflogen. Salzburg 50 Minuten. Seit Corona, ich bin nicht mehr geflogen. Aha. Ich fahre mit dem Zug oder mit dem Auto.
Ja.
Und ich muss sagen, es ist mir voll egal. A, Autofahren 7 Stunden ist für mich Meditation. Ich frage mich wirklich oft, was ich denke. So, mein Brain ist completely off. Und im Zug findet man immer irgendwie eine Arbeit, finde ich.
Ja, ich fahre auch gern Zug. Ja. Also ich bin auch immer, bin ja auch gerade vom Bahnhof hier zu dir gekommen.
Ja.
Und das heißt halt auch einfach 4 Stunden durcharbeiten am letzten Endes.
Eben. Und es geht ja voll schnell um.
Ja, eben. Also vor allem ist es eigentlich tatsächlich effektiver, als wenn ich fliegen würde, weil dann hätte ich maximal eine Stunde, die ich arbeiten könnte. Ja. Weil sonst bist du einchecken, umsteigen, aussteigen. Und ich würde wahrscheinlich genauso lang brauchen.
Ja. Und von daher muss ich sagen, ist das eigentlich voll okay.
Ja. Aber haben sich damit die Chancen oder so verändert von den Aufträgen, die du hast? Weil ich meine, du hast ja schon gesagt, Mont Blanc warst du. Und
für die bin ich halt hauptsächlich unterwegs gewesen im Ausland, muss ich sagen. 3,5 Jahre habe ich für die eigentlich gearbeitet, fast schon Fulltime. Also ich bin da irgendwie so reingerutscht und es war halt voll gut, mit denen zu arbeiten. Die waren voll begeistert von mir und habe dann wirklich so gefühlt alle Departments bei denen bedient. Ja. Also von E-Commerce über Broschüre habe ich geshootet bis hin zu den Social Media Shootings. Und daher, also die produzieren wirklich ganz viel. Ich kenne keine Brand, die so viel shootet, also auch mit anderen und wöchentlich. Und die bringen halt immer wieder so neue Kollektionen raus, die immer in Verbindung mit einem Artist oder so gezeigt werden oder eben Themen. Zum Beispiel war einmal Thema NASA und dann waren wir halt in Houston, Texas, da im NASA-Ding. Ja.
Nice.
Oder halt Tom Hardy habe ich gesehen. Darf ich alles gar nicht erwähnen eigentlich? Gibt's Hardcore-Verträge mit so Leuten?
Hört eh keiner zu.
Ja. Also da bin ich schon wirklich rumgekommen, Miami, New York, überall war ich für die, von Billy Porter über Dylan Sprouse, der Disney-Star, der Jodie und, oh Gott, okay, I don't know.
Du, ich bin 140 Jahre alt, ich habe keine Ahnung, was bei Disney passiert.
Ja, halt so, oh. So ein paar so Stars, die man kennen sollte, ich aber auch nie kannte, was immer gut war.
Aha. Ja, das haben wir ja vorhin schon gesagt. Ja, das ist schön, dass man die Leute nicht kennt. Ist man auch nicht aufgeregt oder so.
Ja, man hat keinen Fan.
Komplex.
Genau.
Aber wie ist es denn dahin gekommen, dass du irgendwann für Mont Blanc und so die Haus- und Hofdame warst, nachdem du hast ja deinen ersten Fotocontest, glaube ich, gewonnen, ohne überhaupt eine Kamera zu besitzen, oder?
Ja, also ich bin eben, Abitur habe ich gemacht und da hat mir halt Fotografie einmal im Monat und die Lehrerin meinte, genau, das war mit Schwerpunkt Werbegrafik tatsächlich, die Schule, die ich gemacht habe.
Ja. Ach so, nach dem Abitur jetzt dann aber?
Nein, also Abitur mit Schwerpunkt Werbegrafik habe
ich
gemacht. Da gibt es so eine Spezialschule in Österreich, das ist eben so eine Privatschule.
Aha.
Und ich habe das auch nicht gemacht, weil ich jetzt unbedingt in der Branche sein wollte. Ich wusste nicht, was ich wollte. Bin aber eben da reingerutscht und die Lehrerin war Fotografin und meinte, ich habe halt so ein Auge für das und ich soll bei den Wettbewerben mitmachen und sie hat mir ihre Kamera geliehen und ich habe tatsächlich mit Automatik fotografiert, weil ich einfach gar keine Ahnung hatte und habe halt dann gewonnen. Ich meine, fange jetzt nicht an zu googeln.
Wie die Fotos aussehen.
Ja.
Also meinst du, es lag auch ein bisschen an der Qualität der Konkurrenz?
Auch. Ich meine, ich will jetzt diesen Wettbewerb hier gar nicht irgendwie nochmal groß ansprechen.
Aber okay, es tut mir leid, aber wir müssen eigentlich noch einmal ansprechen, weil du hast ein zweites Mal gewonnen.
Dann, ja, oder? Stimmt. Ich glaube, es war mehr so die Inszenierung und dieses Ästhetische, das man mitbringt, was generell in der Fotografie eher mein Thema ist. Mhm. Nicht diese Technik, sondern eher das Auge, das ich mitbringe.
Aber ich meine, du hast mit ihrer Kamera ein bisschen geübt.
Genau, und dann habe ich da gewonnen und dann war ich so, oh, okay, vielleicht sollte ich fotografieren. Und dann hat mir mein Dad eine Kamera gekauft und dann habe ich wirklich probiert oder gestartet zu fotografieren und habe tatsächlich früher meine Nichte, die war so 4 Jahre, die habe ich immer angezogen und fotografiert in so wilden Szenen, so im Schnee, wo sie so einen Teddybär nachzieht und so.
Hast du die Fotos alle doch?
Ja.
Cool.
Und also auch damals eben, als ich begonnen habe, war wirklich immer Mensch und Mode Thema bei mir. Und dann ging das halt weiter, dass Leute halt diese Fotos von meiner Nichte spannend fanden. Dann kommt man auf diese Foren auf Facebook damals, wo von den Hobbyfotografen, die so Hobbymodels fotografieren. Und dann ging das halt so weiter, bis ich mein Abitur gemacht habe. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich nach New York gehe.
Okay, yes. Also du, von den Facebook-Hobbyfotografen Foren direkt nach New York.
Ja.
Und also bist du einfach völlig ohne Plan nach New York gegangen und hast gesagt, ich schaue jetzt mal, was passiert?
Also oder? Ich habe schon mal ausgecheckt, wie man ein Visum bekommt.
Okay.
Und ich habe es tatsächlich über eine Au-pair-Stelle gemacht. Mhm. Aber mit dem Gedanken, dort einfach Fotos zu machen. Wie das ging, ich war damals 21, wusste ich nicht, aber wenn ich mir was in den Kopf setze, dann bekomme ich das hin. Und auch wenn ich in mir fühle, was zu wollen, dann stecke ich die Ziele relativ hoch und ich weiß, dass ich das dann genau so machen werde.
Aber ich bin jetzt gespannt, wie das tatsächlich dann irgendwann zu Aufträgen führt. Weil du bist jetzt einfach mit einer Kamera nach New York gegangen.
Genau.
Hast gesagt, ich fotografiere jetzt irgendwas.
Ich habe halt genetzwerkt und bin dann so an Modelagenturen rangegangen und habe halt New Faces für die fotografiert. Auch wirklich denen so gesagt, wie sie posen müssen und dann irgendwie halt, man will ja dann auch coole Klamotten und so, dann habe ich halt irgendwie so Stylisten. Ich meine, Instagram ist ja dafür schon eine gute Plattform, dass man einfach so checkt und wer ist markiert und dann schreibt man die Leute an. Natürlich
ist das, wie du genetzwerkt? Weil ich finde, du sagst so, ich habe genetzwerkt, aber ich meine, das ist ja schon eine große Aufgabe eigentlich. Also ich meine, du musst ja viel Zeit da rein investieren, musst irgendwie die richtigen Leute finden.
Ja.
Kannst du mir ein bisschen mehr erzählen, wie du das gemacht hast? Weil für mich ist Netzwerken gut mit 7 Siegeln. Ich habe kein Talent dafür.
Okay.
Ich glaube, ich habe auch kein Interesse daran, um ehrlich zu sein.
Ja.
Wie stellst du das
auf? Instagram ist schon ein großes Thema eigentlich. Ich meine, früher war es halt so, die meisten hatten halt kein Interesse an mir. Ich meine, ich hatte ja noch quasi nichts. Aber irgendwie habe ich halt dann so 1-2 Leute gefunden, die mit mir Fotos machen wollten. Oder ein Model, die ist ursprünglich aus München, mit der hat mich jemand vernetzt, die wohnt seit Jahren da drüben. Dann hat die das halt netterweise mit mir gemacht und so. Und so kam ich halt da rein und ich bin halt generell sehr offen, dass ich auch so randomly oft Leute einfach anspreche und irgendwie mit diesem österreichischen Akzent hat man immer so einen Vorteil überall.
Finden die Amis das charmant, ja? Den
auch österreichischen. Auch die Deutschen irgendwie.
Ja, die Deutschen auch, das stimmt. Aber es ist ja, ich habe irgendwie immer das Gefühl, jeder Akzent ist irgendwie charmant, außer der Deutsche. Mhm. So der rein Deutsche, das ist irgendwie, finde keiner gut. Das klingt immer nur nach Schmetterling. So, ja.
Genau, und dann war das so. Ich bin auch dann, kann ich das sagen? Kann ich nicht sagen. Mir hat jemand gesagt, dass man drüben Tinder verwenden soll für so Dinge. Also das wird da drüben anders verwendet, auch beruflich. Und dann bin ich da auf so einen Typen gestoßen, der in einem Studio assistiert hat. Der hat mich dann dahin mitgenommen und dann habe ich auch den Chef kennengelernt. Drift Studio in Soho ist das. Und ich bin immer noch sehr gut mit allen befreundet und immer wenn ich in New York bin, kann ich da noch for free shooten. Und der ist der Chef, ist auch mit der Laura, ich weiß jetzt ihren Nachnamen nicht, wie man ihn ausspricht, verheiratet, die ist zum Beispiel der Broadway-Star in New York.
Okay.
Also ich bin dann schon immer wieder an so Leute gestoßen, wo sich andere so dachten, so wie hast du das jetzt gemacht? Aha. Aber nicht, weil ich danach gesucht habe, sondern weil es sich einfach immer so ergeben hat.
Und was hast du dann so geshootet? Ich meine, hast du gesagt, du wolltest erstmal ein Portfolio aufbauen oder was war der Gedanke dahinter?
Ja, genau.
Und wie haben die Leute dich so wahrgenommen? Bist du da reingegangen und hast einfach so fake it till you make it, so getan, natürlich. Als wüsstest du genau, was du tust.
Ja, ja. Klar. Viel dabei, was falsch war, aber ja, so war das.
Aber es hat die Leute haben es dir abgekauft. Am Ende. Es war dann immer die.
Aber ich muss auch sagen, irgendwie fanden es immer alle gut, was ich gemacht habe. Weiß ich nicht. Ich hatte auch nie so das Gefühl, ich habe was wirklich versaut. Ich meine, jetzt nachträglich, wenn ich mir meine Fotos von damals ansehe, finde ich es natürlich nicht mehr jetzt die besten, aber damals fand ich es auch immer gut.
Ja, ja.
In dem Moment, wo man es macht.
Ja, man entwickelt sich auch weiter. Und ich glaube, immer wie man die eigene Arbeit sieht, ist ja auch völlig anders, als wie andere Leute die eigene Arbeit sehen.
Ja.
Also ich meine, ich würde trotzdem davon ausgehen, dass immer so die ersten paar tausend Fotos, die man macht, sind wahrscheinlich auch objektiv betrachtet relativ scheiße wahrscheinlich.
Ja.
Aber ich meine, man muss ja auch durch alles durch. Ich meine, andere Leute studieren jahrelang Fotografie oder machen irgendwie 20 Jahre lang irgendwas. Ich meine, du warst auf Facebook Hobbyfotografen vorne und bist nach New York gegangen. Ich meine,
eine wilde Geschichte. Bei den Hobbyfotografen, da muss ich auch dazu sagen, da war ich noch nicht der Fotograf, sondern ich habe die Hobbyfotografen angeschrieben, ob ich mitgehen darf. Und ja, das waren halt auch sehr skurrile, ich weiß nicht, diese Bilder kann man sich ja oft auch vorstellen, diese Hobbyfotografen, die diese Hobbymodels shooten, so half-naked im Fluss.
Oh Gott.
Im Salzburger Land.
Gibt es solche Fotos auch von dir dann?
Von mir nicht, nein.
Das ist die Modeln im Fluss.
Nein. Wie du weißt, hasse ich jetzt vor der Kamera zu sein. Aber bei so Shootings war ich dabei, um einfach zu sehen, wie machen die das. Was auch voll nett war, weil die fanden es halt sweet, dass ich da mit wollte und
Aber so, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, ohne dass es furchtbar arrogant klingt am Ende, aber es ist wahrscheinlich so, ich gehe ja immer davon aus, bei egal was man tut, die meisten, oder nicht die meisten Leute, aber es gibt halt einen Durchschnitt. Der Durchschnitt liegt in der Mitte und alles darunter ist schlechter und alles darüber ist besser. Aber eigentlich liegt dieser Durchschnitt weit nach oben verlagert, weil es gibt viel mehr Leute, die schlecht sind, als Leute, die gut sind. Und die Leute, die immer auf diesen Hobbyfotografen-Foren rum sind, ich glaube, da sind viele dabei, die technisch verdammt gut sind.
Genau, wie bei den Assistenten.
Aber denen halt das Auge vielleicht fehlt, was man dir ja eben schon früh irgendwie danach gesagt hat, das Auge zu haben. Und das ist halt so eine Sache, das kann man mit Sicherheit auch schulen, ja, das Auge, aber ich glaube, es ist halt so ein. Manche Leute haben es auch einfach nicht und machen trotzdem gerne Fotos.
Ja,
aber
voll. Dann halt. Genau, so ist es. Ja.
Das heißt, du hast die technische Seite gelernt, würdest du sagen, da?
Ja, oder ich meine, die lernt man über die Jahre, glaube ich, selber. Ich meine, ich weiß immer noch nicht, ob ich jetzt so krass technisch bin wie andere, aber alles, was ich können muss, kann ich. Und ich kann mit meiner Kamera umgehen und wenn es jetzt zu crazy Licht-Setups kommt, dann habe ich die besten Leute so am Set, die das für mich machen. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber ja, ich bin jetzt nicht die Fotografin, die 10.000 verschiedene Kameras hat und noch 10.000 analoge Kameras, gar nicht. Also um das geht es oft gar nicht. Ich will einfach nur eben, was ich schön empfinde, einfangen. Und wie das passiert und was, ist mir eigentlich oft relativ egal. Ich meine, natürlich hat man oft gewisse Anforderungen, aber Das ist eher so meine Herangehensweise.
Ja, aber wie du sagst, die Anforderungen kommen manchmal vom Kunden, dass man genau. halt irgendwie sagt, okay, wir wollen das Ding halt irgendwie auf eine Hauswand drucken.
Ja, und da bin ich auch durch eine harte Schule gegangen über die Jahre, weil wenn man sich das alles selber beibringt, dann kommt man an so Punkte, wo es dann plötzlich heißt, ja, man hat jetzt einen PPM-Call und dann fragt man sich so, was muss man jetzt tun in dem PPM-Call und dann sitzt man da 4 Stunden.
Aber dann erleuchte mich mal, was ist ein PPM-Call?
Pre-Production Meeting.
Ah, okay.
Siehst du, jetzt hast du auch noch
was gelernt. Das habe ich auch was gelernt, ja.
Bei größeren Kampagnen oder so, da sind ja Agenturen und alles involviert, keine Ahnung, Jung von Matt oder eben andere, mit denen ich schon gearbeitet habe. Und die arbeiten ja schon Monate davor an Konzepten für den Kunden und das bespricht man halt wirklich mehrfach durch. Oft fragt man sich auch so, ob das wirklich notwendig ist. Hm. Aber genau, dann gibt es oft schon 3 Monate vor eben so Zoom-Calls sind es mittlerweile. Früher gab es das auch oft, dass man sich in Agenturen getroffen hat und dann sitzt man eben da und geht das alles durch. Ich meine, der Fotograf ist meistens, hört man auch nur zu und zum Schluss kommt irgendwann mal der Part, wo sich der Fotograf kurz einbaut, aber im Grunde wird von Strategie über, keine Ahnung, alles durchgegangen. Das sind so PPM-Calls. Habe ich eben auch gelernt, wo ich plötzlich in einem war und dann habe ich erst gecheckt, was es ist.
Ja, aber so ging es mir auch nach 20 Jahren Webdesign selbstständig immer noch, wo ich dann in Werbeagenturen drin saß, mit denen ich dann zusammengearbeitet habe. Und dann kommen so ganz peinliche Situationen, wo ich für die Werbeagentur den technischen Teil umsetzen sollte oder auch das Design für die Website. Der Kunde ist mit im Raum. Und der Typ von der Agentur fängt auf einmal an, irgendwelche Sachen zu erzählen. Ich verstehe wirklich nur die Hälfte. Mhm. Und dann stellt er mir immer irgendwelche Fragen. Und ich sitze dann einfach so da. Wenn du das für richtig hältst, dann stimme ich dir dazu. Oder man sagt dann immer so schwachsinnige Sachen und nickt und lächelt letzten Endes viel.
Ja, siehst du?
Ja. Aber jetzt hier mal weiter, wie es dann aus New York dann weiterging. Hast du in New York tatsächlich dann auch irgendwelche bezahlten Jobs gehabt? Wie lange warst du auf New York?
Also ein Jahr lang war ich da. Mhm. Ich habe zum Beispiel, fällt mir auch gerade ein, Steffen Pöttcher heißt der. Kennst du den zufällig?
Ich
ist so ein älterer Fotograf.
Wenn du wissen willst.
Gott, älter darf ich auch nicht sagen. Wie alt ist er? 50? Keine Ahnung.
Und steinalt.
Ja, nein, ich weiß jetzt nicht, wie alt der ist. Aber ich glaube, in Deutschland war das halt auch so einer, wo man so Workshops und so machen konnte. Und da habe ich gesehen, der ist in New York. Und den habe ich halt angeschrieben. Und der war wirklich lieb und hat mich getroffen. Und hat mir auch so Tipps gegeben. Der ist mit mir durch die Straßen und meinte so, fang an, dein Auge zu schulen und das gebe ich oft jetzt noch weiter, weil er ist mit mir dann so durch die Straßen und ist so stehen geblieben und meinte, und jetzt versuchst du an diesem Spot so 3 verschiedene Szenen herauszusehen. Und so gehe ich wirklich durch die Straßen und deshalb, ich fühle mich auch super wohl mit spontanen Shootings, weil ich es irgendwie immer schaffe, überall was zu finden.
Mhm. Ja. Aber du schießt ja auch super viel an nicht in so clean Sets, sondern
on location, ja. Das ist auch das, was die meisten Kunden immer wollen, deshalb auch oft das Ausland, dass man mich irgendwie immer on location sieht und viele sagen auch, du kannst sicher nicht Studio oder wir buchen dich gar nicht für Studio. Ich meine, das habe ich auch schon gemacht, aber ja, ich fühle mich schon wohl, wenn ich was habe, wo ich dann damit arbeiten kann. Mhm. Und ja, aus New York raus, genau, dann bin ich eben nach dem Jahr zurück nach Österreich und dann wusste man nicht, was jetzt passiert. Und tatsächlich, ich sag's euch, Universum glaubt an euch, weil es kommt dann alles irgendwie auf einen zugeflogen. Das ist wirklich das, an was ich glaube. Und dann hat mich Michael John angeschrieben von der Agentur Loop in Salzburg, der war auch spannend für dich zum Interviewen. Der hat mich auf Instagram angeschrieben und ich war halt damals dieses 21-jährige Mädchen, was da in New York war und schon so Modebilder gemacht hat. Und er meinte, er hat eben diese Social-Media-Agentur in Salzburg und die betreuen halt global Puma und Skinny und so weiter und so fort. Und er braucht einen Fotografen. Und ich war komplett aufgeregt, habe zu meiner Mom gesagt, das ist mein erster Job, wie soll ich das tun? Ich kann ja nicht fotografieren. Und der wollte auch nicht wissen, was ich gelernt habe oder irgendwas. Der meinte einfach, meine Arbeit ist cool und hat mich dann eingestellt. Und das war mein erster Job. Und bin dann ein Jahr lang habe ich dort gearbeitet und bin um die ganze Welt geflogen, auch für Puma in New Delhi, ja, für Skinny in Mexiko, Marrakesch, also wirklich.
Die haben dich aber einfach
Ride-in quasi
für Jobs gebucht.
Nein, ich habe da ich war fest angestellt. Mhm. Die haben Fotografen. Mittlerweile ist das ein Riesendepartment, ist halt Social Media, aber eben global für so Riesenmarken wie Puma und machen die halt Content. Also daher komme ich eigentlich, sage ich, so dieses, man sendet dich los und jetzt machst du schnell so. Und
der kannte deine Arbeit dann auch nur von Instagram?
Nur von Instagram und okay. Hat mich halt eingeladen. Ich habe dieses Bewerbungsgespräch gehabt, eigentlich so das erste in meinem Leben, weil ich habe ja davor nicht wirklich was gemacht. Es war mein erster Job und mein letzter, by the way. Seither bin ich selbstständig. Genau, und habe da dann fotografiert und war oft mega nervös, weil irgendwann kam es an den Punkt, wo man mit Licht arbeiten muss. Hm. Und dann waren da zum Glück ein paar andere Fotografen, wo man sich was abgeschaut hat. Aber ich bin wirklich mit jedem Shooting gewachsen. Aber das waren halt auch so Momente, wo ich so krass nervös war. Mein erstes Shooting war in München, in deiner Stadt, mit Fernanda Brandão. Die sagt ja auch nichts.
Nee, ich wollte es vorhin schon sagen. Du kannst, wenn du wisst,
dass ich so viele Namen gerade im Kopf.
Wenn du wissen willst, wen ich kenne, dann schau einfach auf einer Website, wen ich interviewt okay, habe. Weil ich lerne die Leute wirklich immer erst damit kennen, habe ich den Eindruck.
Schön. Ja, und die habe ich eben da in München fotografiert, für Puma eben. Und da war ich hochgradig aufgeregt. Weil das war halt auch das erste Mal, wo man dann halt schon auch wirklich was liefern muss, also bestimmte Dinge. Und das habe ich ja davor nie so gemacht. Ich habe ja einfach selber randomly und dann, wenn du halt, keine Ahnung, 50 Bilder hast, sind halt 3 dabei und da muss halt dann schon.
Aber haben die dir davor Anforderungen gesagt, was du irgendwie
ja,
brauchst?
Halt
irgendwie
so 8
Hochformat
ja, genau,
und keine
genau.
Ahnung.
Und wie gesagt, direkt Puma. Also bei mir ging es dann schnell so los und halt auch schon Ausland. Und ich habe halt wirklich gesagt, wo ich mich entschieden habe, ich will Fotografin werden, habe ich halt von Anfang an gesagt, ich möchte im Ausland arbeiten und ich will für große Marken und Mode. Und es ist wirklich sehr schnell so gekommen bei mir. Und ja, ich werde immer noch gefragt, wie ich das gemacht habe und immer noch mache. Und ich sage oft, es ist einfach nur die Macht des Universums.
Gut, aber also ich denke mir halt immer.
Nicht nur, aber.
Ich denke mir halt immer, das ist so die Henne-Ei-Frage eher. Ja? Ich meine, ja. Bei dir hat es halt geklappt. Ja.
Ja.
Und ich meine, es ist ja schon, ich meine, du hast dich offensichtlich schon irgendwie in die richtigen Positionen begeben. Irgendwie. Mhm. Du hast halt geschaut, ja. dass du in New York halt dann möglichst viel irgendwie tatsächlich shootest und hast dann irgendwie dein Instagram aufgebaut.
Ja.
Wie viele Follower hattest du denn damals auf dem Instagram-Account?
Ja, gar nichts. Ich komme ja jetzt noch nicht über meine 10.000 Follower. Vielleicht jetzt dann durch den Podcast, dass ich die knacke.
Und
aber, ja.
Aber eigentlich ist es ja brillant von der Agentur, dass du sagst, okay, aber ich meine, du siehst ja, okay, die produzieren, Leute wie du, produzieren ja dann genau das eigentlich, was du für die Kunden dann haben willst.
Ja.
Jetzt so im Nachhinein, wie würdest du denn sagen, war die Bezahlung, war die angemessen oder war das eher so ein
Preisdumping? Also das ist halt eine Festanstellung gewesen, da bekommst du dein monatliches Gehalt. Für mich war das damals, ich habe glaube ich sogar einen besseren Einstiegsgehalt bekommen als andere, die dort waren. Und für mich war das damals viel. Es war mein erster Job und ich glaube, es war auch gerechtfertigt. Ich meine, für das, dass man wirklich sehr viel unterwegs war und man dann eigentlich, wenn ich jetzt betrachte, Shootings, das ist nicht in Relation natürlich. Und man hatte halt auch einen All-In-Vertrag und dadurch kam es halt auch dazu, dass ich nach einem Jahr gegangen bin, weil ich habe halt Anfragen bekommen, dann schon von anderen Agenturen oder Brands. Und es ist sich halt zeitlich nicht ausgegangen und auch vom Vertrag her nicht. Und dann habe ich mich genau nach einem Jahr entschieden, dass ich mich selbstständig mache, was eigentlich viele würden sagen, hey, crazy, weil so aus dem Nichts. Und ich habe aber immer gesagt, ich probiere es einfach. Und dann witzigerweise kam eben genau Mont Blanc. Ja.
Die haben dich direkt angefragt, dann aber.
Ich war so mit einer Influencerin, mit Mascha Sedwick war ich befreundet damals. Die ist mit mir, mit der bin ich um die Welt geflogen. Ich habe immer gesagt, ich will kein Influencer-Fotograf werden, aber mit ihr ist dann so eine Freundschaft geworden und wir haben für Brands einfach auch überall im Ausland fotografiert und es war halt auch eine coole Zeit. Ich meine, zum Beispiel mit Porsche Cayenne sind wir 10 Tage durch Schottland gefahren und so. Und über sie tatsächlich kam Mont Blanc, weil da haben wir so eine Weihnachtskampagne mit ihr geshootet und die fanden mich halt so toll und wollten mich halt dann auch für andere Shootings. Und so bin ich eben dann vom Influencer, also von ihr weg, direkt zu so einer Marke. Also
das heißt, du hast sie begleitet, um sie zu fotografieren dann, oder wie?
Genau, ich war mit ihr unterwegs und haben für verschiedene Brands geshootet.
Okay, und gab es da auch Geld für? Oder? Ich will nicht alles auf Geld reduzieren.
Aber. Nein, doch, das war wirklich zum Beispiel diese Schottland-Reise, da waren wir 10 Tage unterwegs und sie hat halt Kooperationen mit Brands gehabt, keine Ahnung, Peek & Cloppenburg oder andere Fashion-Brands. Die haben dann sogar die Pakete teilweise dorthin liefern lassen, in die Hotels. Aha. Und wir sind da wie verrückt mit dem Auto rumgefahren und hatten die geilste Zeit. Und sie hat sich halt kurz angezogen und da, ich meine, das ist mega schön dort. Und dann haben wir sie halt dort geshootet und gleichzeitig hatten halt die Brands dann Fotos und wir hatten eine gute Zeit und ich habe halt auch bezahlt bekommen. Mhm. Das war eigentlich auch cool, aber nicht das Ziel. Ich wollte ja schon wirklich wieder an die Kunden ran und ja, und dann kam eh immer mehr und eben Mont Blanc zum Beispiel, was aber anfänglich eben über sie kam.
Aber wie ist Mont Blanc dann über, das, sorry, das hab ich, du hast es glaube ich erwähnt, aber wie war der Punkt, da Mont Blanc hat mit ihr schon zusammengearbeitet?
Die wollten mit ihr so eine Weihnachtskampagne und die habe halt ich, weil ich ihre Fotografin war, habe ich mit ihr dann gemacht.
Und das, da warst du aber schon raus aus der Agentur dann, oder wie?
Genau, das war danach.
Okay, und dann hast du aber das mit ihr gemacht, diese Reise, und dann kam Mont Blanc sofort.
Ja, wirklich, more or less so. Ja.
Okay, aber es fiel ja wirklich alles in Reihe und Glied so. Irgendwie. Ja.
Es ist immer, ich habe so eine Tür geschlossen und irgendwie ging dann immer eine neue auf für mich. Mhm. Ja.
Und wie ging es dann weiter? Also Mont Blanc bist du dann...
Genau, Mont Blanc habe ich, wie gesagt, 3,5 Jahre, also bis Corona so, geht sich das aus zeitlich.
Ja, kurz nach.
Ja, genau, für die war ich eigentlich, wie gesagt, sehr viel unterwegs und zwischendrin waren halt dann immer wieder mal andere Brands, auch für Peek & Cloppenburg war ich mal da in Gotland, das ist so eine Insel bei Schweden oder, ja, boah, mir fallen nicht mal Sachen ein. Und nebenher fängt man halt natürlich auch an, Editorials zu shooten. Das ist ja ganz wichtig für uns Modefotografen, um einfach das Portfolio aufzubauen und das ist ja auch das, was man nach außen zeigt.
Die Editorials
auch. Genau. Und wie man sich halt selber auch präsentieren kann, weil da hat man ja doch am meisten Freiheit.
Aber schießt du da noch viel Editorial am Ende? Oder?
Ja, doch. Ja? Schon.
Weil ich glaube, du hast vorhin mal gesagt, das ist nicht unbedingt das, was am besten bezahlt ist, oder?
Genau, das ist es nicht. Aber wie gesagt, wir müssen das in einer Art und Weise machen, um uns zu vermarkten.
Und das ist ja wahrscheinlich auch das Interessanteste, oder?
Ja, doch.
Die
doch.
Editorials. Also ich meine, wie gesagt, wieder eben für gerade für deinen Style halt, wo alles ja sehr spontan aussieht zumindest.
Ja.
Aber hast du heute viel Licht dann bei solchen Sachen, bei diesen Editorial-Shoots oder machst du machst du das?
Da bin ich eher in meiner Comfort-Zone unterwegs und versuche mit natürlichem Licht zu arbeiten. Und wenn ich Licht habe, dann ist es eigentlich auch eher, dass es aussieht wie Daylight. Mhm. Auch Filmlicht habe ich viel. Ja, oder halt gut. Leute, die wirklich das gut blitzen können, dass man es nicht checkt, dass es geblitzt ist. Ich bin nicht dieser reingeblitzte Fotograf. Wobei ich sagen muss, ich hatte jetzt 2 Shootings, wo ich sogar einen Aufsteckblitz genommen habe und ich fand es irgendwie geil.
Ja, ja, so diese Dirty Terry Richards.
Ja, genau. Halt. Also ich habe jetzt letzte Woche für H&M was geshootet. By the way, Milestone in my life. war richtig cool, als ich die Anfrage bekam. Und da haben wir so ein Frühlingsfotos gemacht, tagsüber eben, und die hatten aber dann noch so Nachtoutfits und es war halt am Tag und dann dachte ich, wie machen wir das? Und dann habe ich eben vorgeschlagen, zum Beispiel mit dem Blitz so reinzuflashen, weil dann kennst du dich aus mit Fotos.
Du machst den Rest halt einfach dann dunkler.
Und dann hat das voll gut funktioniert und ja, war cool.
Aha.
Also ich habe den jetzt immer mit dabei, den
Aufstieg. Ja, ja, und es kommt ja auch alle, ich habe immer so den Eindruck, alle Trends kommen so in so einem 30-Jahre-Turnus wieder. Und ich meine, Terry Richardson war Ende 90er. Ja. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich wieder quasi quasi da. Wir können jetzt wieder blitzen vor weißen Hintergründen.
Ich meine, es gibt Fotografen, die machen nur das und finde ich auch cool, aber ich bin das primär nicht. Ich habe einfach eine andere Ästhetik.
Ja,
und
ja. Deine Sachen sehen ja mehr etwas sanfter aus und auch eher polierter. Mhm. Also.
Ja.
Und das hast du dabei natürlich nicht mehr. Mit dem Blitzen willst du ja in der Regel auch, dass es halt ein bisschen punkig aussieht und so.
Genau. Deshalb sage ich auch oft, ich meine, es ist immer so komisch, das zu erklären, aber ich sage immer, ich habe nicht so diesen Berlin-Artsy-Style. also wenn man das versteht, was ich damit meine.
Ja,
vielleicht bin ich mehr München High Fashion oder, also, weißt du,
was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das, was man sich vielleicht so vorstellt unter diesem so abgerockte alte Cafés, leicht gentrifiziert, so das meinst du, oder? So.
Ja.
Und dann halt viel Blitzlicht so ungefähr.
Ja.
Aber ich glaube, das ist sowas, was man mit Berlin so identifiziert. Aber wenn ich mir überlege, all die Leute, die ich kenne, die in Berlin arbeiten und erfolgreich arbeiten, da geht das Ganze eigentlich schon mehr in so die polierte High-Fashion-Richtung.
Ja. Ich meine, ich mag es ja auch, wenn man dieses Dreckige oft oder diesen Edge reinbringt über eine Location und dann hat man halt trotzdem ein Outfit von Prada oder so, dann kann man ja auch das gut verbinden wieder, das mag ich ja schon auch. Ja.
Und du hast ja gemeint, dass die mit dem ganzen Corona war das Reisen dann halt vorbei.
Mhm.
Und arbeitest du jetzt gerade noch mit Montblanc zusammen oder ist das
Nein, aber tatsächlich genau wie Corona war ich für Montblanc in New York drüben und habe noch eine Kampagne geshootet und dann ging es schon los, dass schon da drüben in Italien war es ja so als erstes und dann habe ich beim Feiern so Italienerinnen kennengelernt und die haben dann schon davon gesprochen, dass es in Italien so crazy ist. Und
also so im wann war das denn, so im März oder
15.
sowas?
März bin ich zurückgeflogen, alles war zu und Trump hat damals die Grenzen geschlossen und ich war noch in New York.
Aha.
Und ich war den Abend davor, zwei Abende davor, noch auf so einer krassen Party von Montblanc auch, und zwar in Heidi Klums alten Haus.
Okay.
Und da war halt Hugh Jackman und so und halt alle, die wir so fotografiert haben, die waren da alle bei dieser Party. Und wie gesagt, dann bin ich auf diese Italienerinnen gestoßen, die schon so von Corona gesprochen haben. Und ja, und dann ging es eben schon los in den Nachrichten. Und dann war ich im Hotel, war ich dann auch die Letzte, die dort war, in Soho. Und die Straßen wurden schon geschlossen und es war richtig scary. Und eigentlich hatte ich vor, 2 Monate dort zu bleiben, weil meistens mache ich das so, wenn mich halt ein Kunde einfliegt, dass ich versuche, dann dort zu bleiben, weil ich ja da gelebt habe. Und ja, ich habe gemerkt, ich will da nicht mehr sein. Also wirklich, New York hat echt auch so die Magie für mich verloren in dem Moment, weil dann merkt man auch, was die Stadt eigentlich ausmacht. Und in dem Fall war es einfach nur scary. Und dann war Montblanc echt so gut und die haben gesagt, egal was der Flug kostet, wir bezahlen dir den, dass du nach Hause fliegen kannst. Und dann bin ich da irgendwie auf diesen Flughafen gekommen und es war das größte Chaos ever.
Mhm.
Also es war wirklich scary. Und dann bin ich nach Berlin und von da direkt nach Österreich zu meiner Mom, wo ich dann 4 Monate mit ihr in der Wohnung festsaß.
Ja, aber
und
ist lustig.
Erstmal mein Leben wieder klarkommen musste. Mhm. So.
Aber bei mir war es ziemlich ähnlich verlaufen. Ich war auf Bali zu der Zeit. Ich war zuerst in Thailand 3 Monate und dann kam meine Freundin dazu und waren wir auf Bali.
Mhm.
Und aus Bali brachen dann auch die Flüge weg und wir sind dann von da dann zurück. Und da war es auch so egal, was der Flug kostet. Meine Freundin hätte noch die Nerven aus Stahl gehabt, aber ich habe eines Morgens dann gesagt, du, es brechen gerade die Flüge weg. Wir nehmen jetzt irgendeinen, den wir kriegen. Es war dann Turkish Airways Business Class. Teuerste Flug meines Lebens, aber es war die einzige Methode, noch zurückzukommen. Ich meine, ansonsten, wir hätten auf irgendeinen Heimholflug warten können irgendwie. Aber ich meine, wie du sagst, war auch alles so scary, weil man wusste irgendwie nicht, wie es läuft. Und ich hatte keinen Bock, dann am Ende in irgendeinem Quarantänelager in Jakarta zu hängen.
Nein, oh mein Gott.
Wäre wahrscheinlich alles nicht passiert, aber man hatte in dem Moment auch immer so Panik vor allem.
Ja, ich weiß auch noch, ich bin noch nur durch New York gelaufen und habe nach Masken gesucht. Und dann dieser Moment, wo man das erste Mal so eine Maske trägt, man hat sich so komisch gefühlt. Also,
Ich habe auch in Bangkok, warst du in Bangkok im Flughafen? weiß nicht, irgendwo, ich habe mich nicht mehr getraut, irgendwas anzufassen. Mhm. Ja, weil ich meine, obwohl es ja total schwachsinnig war, aber ich meine, damals gab es halt irgendwie 4 Fälle in dem Land wahrscheinlich oder sowas, wenn überhaupt. Aber du hast ja keine Relation gehabt.
Ja, nein.
Und ja, war schon irgendwie eine wilde Zeit. Und wir sind dann eben auch zurückgekommen und dann als Lockdown in München war, genau an dem Tag sind wir dann nach Freiburg gefahren zu ihrer Mama und waren da dann 7 Wochen.
Ah ja, siehste.
Wir haben es also genauso gemacht, auch ab zu Mami.
Ab zu Mami. Ja, und dann habe ich irgendwie so einen Wandel erlebt da in Österreich, weil mir eigentlich mal bewusst wurde, in welcher Bubble ich so gelebt habe und wie schnell alles an mir vorbeigelaufen ist. Und ich habe wieder so richtig die Connection zur Natur bekommen und zu dem, wo ich eigentlich herkomme. Und auch jetzt, ich gehe, wenn ich zu Hause bin, ich gehe nur auf den Berg wandern oder Skifahren oder so. Und ja, irgendwie ist dann, ich hatte auch wirklich kurze Zeit, wo ich dachte, ich höre zum Fotografieren auf.
Echt?
Und werde ich nie machen. Aber ich habe dann begonnen, Ernährungswissenschaften zu studieren.
Wirklich?
Und habe es aber nach einem halben Jahr wieder gelassen, weil dann ging das Fotografieren wieder los und das war einfach too much.
Aber warum? Die Szene war dir zu viel oder warum wolltest du nicht fotografieren?
Nein, ich war einfach da am Land und ich habe mich in so Büchern verloren, wo es Anthony William, das kennen sicher ein paar Leute, wo es einfach um Gesundheit und Ernährung geht und Krankheiten. Und es hat mich sehr interessiert und ich habe dann auch meine Ernährung extrem umgestellt und sehr bewusst. Ich habe dann mich auch 4 Monate nur raw ernährt von Obst und Gemüse und jeden Tag 2 Stunden Sport gemacht und habe einfach sehr viel ausprobiert. Und auch meine Mom zum Beispiel, die hatte Arthritis an der Hand und dann habe ich ihre Ernährung umgestellt und wir haben das wegbekommen. Also wirklich so ein komplett anderes Thema und da habe ich eben jetzt so einen Gefallen auch gefunden und ja, seit diesen 2 Jahren jetzt kämpfe ich immer damit. Ich habe immer wieder Phasen, wo ich mir denke, ich will jetzt einen Heilpraktiker machen oder irgendwas, weil ich einfach merke, das ist was, wo ich auch nochmal so eine Leidenschaft entdeckt habe und ich weiß nur noch nicht, wo ich ansetzen soll und wie das dann geht, vor allem, weil es halt so ganz krass konträre Welten sind. Aber ja, das ist so das, was daraus entstanden ist und wo ich eigentlich auch dankbar bin, ja, weil es mir irgendwie die Zeit dafür gegeben hat, nochmal so was anderes zu entdecken in mir, was mich interessiert.
Aber ich meine, du hast zwar vorhin schon gesagt, dass es bei dir immer so Fashion war.
Ja.
Aber ich meine, man kann mit Fotografie sich das Thema ja mehr oder weniger aussuchen. Und ich meine, du könntest ja auch mehr, du haben ja vorhin auch mal über die Rabensteiners geredet, mit ihren Guides und so.
Voll, finde ich voll gut, aber das sind zwei, ich möchte das auch nicht verbinden. Mir sagen immer wieder Leute, dann verbinde das doch. Mhm. Oder fotografiere Essen oder so, habe ich auch schon gemacht. Aber das sind zwei Welten, die ich in der Form nicht so wirklich zusammenbringen möchte. Wenn, dann habe ich irgendwann mal so einen Ort, that's my dream, so ein, also jetzt ist das so mein Traum, so ein Hof oder so, so eine Art Retreat, wo man sich dann Leute aus aller Welt holt und die kommen so zur Ruhe und dann kannst du die Verbindung wieder aus der Kunst und dem Gesunden schaffen. So, das ist so ein Traum von mir.
Aber warum willst du das nicht verbinden?
Ich weiß nicht, weil wenn, dann möchte ich dieses Setup, das ich mir jetzt erarbeitet habe, das, in dem fühle ich mich ja schon wohl und ich mag es ja schon, wenn ich da hingehe und mein Team habe und die schönen Sachen und so kann ich auch das Beste eigentlich rausholen. Ja, und das andere ist einfach was ganz anderes.
Aber weil das eine irgendwie Arbeit ist und das andere nicht? Oder ich habe es noch nicht ganz verstanden.
Das weiß ich ja selber noch nicht. Ich habe es ja selber noch nicht verstanden, ob das andere jetzt eigentlich dann auch Potenzial hat, um ein Job zu werden oder ob es einfach nur ein Hobby in einer Art auch ist. Ich meine, selber ernähre ich mich ja auch eigentlich wirklich sehr gesund und ich mache auch sehr viel Sport. Merke auch immer mehr, dass dann auch Leute zu mir kommen und mich schon um Tipps fragen. Letztens hat mich auch eine Yogalehrerin gefragt, ob ich nicht mit ihr so ein Heilfasten quasi leiten möchte, wo ich auch so einen Talk halte, was Ernährung angeht. Und er meint, das war mir dann schon fast zu viel, weil es ist oft so, wenn man kein Zertifikat oder eine Ausbildung hat, dann traut man sich das doch nicht so offiziell zu machen.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass man auch aufpassen muss, wie weit man sich da aus dem
Fenster
lehnt.
Ja, ich meine, ich würde halt einfach aus persönlicher Erfahrung heraus, glaube ich, sprechen. So in der Form könnte man es, glaube ich, schon machen. Oder vielleicht auch in so einem Talk mit jemandem, der das wirklich dann beruflich gemacht hat.
Ich finde auch, dass es nicht nötig ist, dass man aus allem immer Geld macht. Ja. Mhm. Also ich finde, man kann auch ruhig seine wahre Leidenschaft, kann auch ruhig das sein, was nicht bezahlt wird. Ja. Man kann was anderes machen, was Geld bringt. Ich finde, wenn alle mal sagen, du musst deinen Traum leben und all diese Sachen, ist ja schön und gut, ja, good for you, aber irgendwie ist halt nicht für jeden immer der Weg. Es lässt auch nicht alles sich immer so lukrativ umsetzen. Aber auf der anderen Seite, was für mich persönlich, also das muss ja jeder für sich selber setzen, für mich persönlich ist es aber gerade tatsächlich schon so, oder eigentlich immer, dass ich immer merke, ich habe, keine Ahnung, mit Mitte 20 beschäftige ich mich mit, ich habe die Story schon mal erzählt, das war jetzt noch gar nicht so lange her, da war ich so Anfang 30, da kamen diese E-Zigaretten auf und dann gab es die auch, so diese Psycho-Dinger, wo man sich selber die Spulen wickeln konnte und irgendwie die Sachen dann mit so Batterieträger ohne irgendeine Elektronik und so. Alter, total bescheuert eigentlich. Aber ich bin da voll in dieses Loch reingefallen. Ich fand es total geil, mal wieder was zu basteln und so. Und habe dann mit einem Freund aus England zusammen, der zu der Zeit, glaube ich, gerade in Korea gelebt hat, haben wir dann einen Podcast gemacht darüber. Völlig bescheuert. Aber wir haben einen Podcast gehabt über Vaping.
Wow.
Und ja, wow, wirklich. Aber, und das haben wir just for fun gemacht, Aber hätte ich das nicht gemacht, hätte ich niemals diesen Podcast hier angefangen. Und deswegen die Sachen, ich
glaube... Man darf dem schon nachgehen, was man auch so fühlt, finde ich. Ich meine, man muss es halt auch nicht erzwingen und zwanghaft jetzt danach was suchen. Ich glaube, Dinge kommen ja auch und wenn dann das da ist, dann erkennt man es vielleicht auch. Und ja, so wie es kommt, kommt es, glaube ich.
Ich glaube, gerade das ist aber auch eben ein großes Talent, die Dinge zu sehen, wenn sie kommen.
Ja, das stimmt.
Und sie dann halt auch zu ergreifen und dann halt auch voll dahinter zu sein. Aber das ist ja gerade was du offensichtlich immer gemacht hast.
Ja, that's the thing.
Ja.
Aber Fotografie wird, ich dachte anfangs eben, wo ich kurz mal dachte, ich höre jetzt auf mit der Fotografie. Und dann dachte ich mir so, gebe ich mich dann auf? Und mittlerweile habe ich verstanden, es ist voll okay, wenn man auch mehrere Dinge einfach macht. Man muss nicht immer nur eine Sache. Und es ist ja auch normal, dass man sich, wenn man älter wird, auch verändert und die Perspektiven sich ändern. Und ja, also ich bin da voll offen, wenn da noch andere Dinge kommen. Und es ist nicht mehr so, dass jetzt primär dieser Traum in mir ist, wo ich mich gesehen habe mit 60, dass ich immer noch die World Famous Photographer bin.
Annie Leibovitz.
Ja. Das war so mein Goal tatsächlich. Und ich meine, ich habe ja auch jetzt schon wirklich viel gemacht und dafür bin ich voll dankbar. Und da ist natürlich noch sehr viel Raum nach oben.
Und du bist ja noch sehr jung eigentlich.
Ja, 28.
Eben.
Ja. Aber ja, wir werden sehen, was dann da noch anderes kommt oder ob es dann doch nur das ist. Oder.
Aber es klingt ein bisschen so, als hättest du gerade nicht mehr so einen fixen Traum, an den du irgendwie hin, sondern dass du zu einer Orientierungsmoment vielleicht eher bist.
Ja, kann sein. Ich meine, es ist immer noch meine Leidenschaft und wenn ich am Set bin, ich bin da wirklich in meiner Welt.
Ja.
Das ist auch so. Ich bin jetzt auch nicht der Fotograf, die ständig ihre Kamera mit hat, gar nicht. Bei mir ist es wirklich so work-related und sonst ist die Kamera hinter meinem Schrank hier.
Da drin.
Aber ich gehe wirklich hin und ich mache die Kamera an und ich bin so in meiner Welt und ich bekomme auch gar nicht mit, was so um mich herum eigentlich passiert. Deshalb, ich bin mittlerweile auch voll entspannt, auch wenn da 30 Leute am Set mir über die Schultern sehen. Das juckt mich einfach nicht mehr. Mhm. Das habe ich gelernt mit den Jahren.
Wie war denn das Nachhausekommen dann, als du bei Corona zu Mami geflüchtet bist? Ich sag das irgendwie gerne. Es hat so was Nettes irgendwie. Ich fand es auch bei uns da total schön irgendwie so. Obwohl es halt auch, also die Mutter meiner Freundin, das hatte so was Heimeliges, hatte so was, hat wieder zusammen gekocht und so.
Ja, ich habe auch gekocht. Ich koche normal nicht viel. Ich bin immer die sich einfach schnell einen Salat macht. Aber tatsächlich habe mich ja eben auch sehr mit Ernährung auseinandergesetzt und habe auch kochen begonnen damals. Jetzt wieder nicht mehr. Und ich war jeden Tag in der Natur und halt immer am Berg oder so.
Wie war es mit den Freunden und so? Weil ich meine, du hast ja...
Am Anfang war man ja erstmal isoliert. Also. Ja. Ich habe mich da wirklich auch strikt dran gehalten. Ich meine, man hat ja keine Ahnung gehabt.
Ja.
Ja.
Aber ich meine auch deswegen, weil du, ich meine, du warst halt die, ich meine, du kommst halt aus dem Dorf in Österreich, ja?
Ja.
Und wenn man dann die ist, die halt irgendwie geht und dann irgendwie nach New York geht und dann irgendwie Fotos macht für weiß der Teufel wen und so und mit Hugh Jackman auf den Partys rumhängt und so, dann kann das ja so laufen, dass die Leute daheim total stolz auf dich sind und das super finden, oder es kann
oder
so laufen.
Auch anders.
Genau.
Ja, tatsächlich spannendes Thema, weil, wie gesagt, ich war immer schon irgendwie anders, auch damals in der Schule, und es hat vielen nicht gepasst tatsächlich, das habe ich immer irgendwie gemerkt. Und jetzt ist aber eher so, dass mir alle eher den Schleim rumschmieren, so ja. Bei mir am Land, habe ich das Gefühl, ja.
Also, ja, aber da, doch. Weil du jetzt irgendwie auf einmal mit den famous Leuten rumhängst oder was?
Ja, keine Ahnung. Weil sie es einfach doch, glaube ich, jetzt gut finden, was ich doch geschafft habe. Vielleicht haben sie einfach früher nicht geglaubt, was ich da so vorhab und mache. Und jetzt, ich meine, jetzt sieht man ja doch, dass ich schon ein paar Sachen gemacht habe. Und ja.
Das heißt, früher warst du der Weirdo.
Ja, genau.
Und jetzt hast du
der Wannabe New York Girl.
Und jetzt haben sie gesagt, oh shit, Theresa hat es ja wirklich gemacht.
Ja. Nein, jetzt ist es schon so, dass ich auch eben meine Schule, wo ich damals war, ich meine, die Lehrerin hat ja das quasi entdeckt bei mir, und da bin ich auch, habe ich jetzt kürzlich wieder gehört, wenn die offen, Tag der offenen Tür haben, dass ich einfach das Aushängeschild bin von denen. Und die haben auch anscheinend das Interview von mir, das auf YouTube oder wo du das auch gesehen hast, das haben sie auch vorgespielt und so.
Okay.
Also ich habe dann schon da immer wieder regelmäßig Interviews, auch jetzt Corona, als ich wieder mehr zu Hause war, haben mich wieder so die Zeitungen bei uns in der Umgebung angefragt und ja.
Aber es ist ja voll Interview. Schön, oder? Irgendwie dann halt auch zu Hause so ein bisschen die Bestätigung und ja, die Anerkennung doch. Irgendwie dafür zu kriegen.
Ja, ich sehe es halt dann nie so, aber ja. Ja.
Aber war das früher für dich dann schwierig, wenn du da irgendwie mehr so der Weirdo warst und die Leute halt gedacht haben, das ist, weißt, ja, das klingt ja irgendwie, ja, so, du hast ja auch gesagt, das Wannabe New York Girl. Ich meine, ja. Das klingt ja schon nicht charmant, muss man sagen.
Ja, ich meine, es waren jetzt nicht nur so. Ich habe natürlich auch Leute, die das vollkommen supportet haben, aber ich weiß nicht, mir ist generell egal, was andere denken. Ich bin da nicht so. Ich bin auch nicht so dieser konkurrenzdenkende Mensch. Natürlich habe ich Leute, die so mein Vorbild sind, wo ich aufsehe, aber ich muss nicht besser sein als jemand, weil jeder ist anders und ich will in dem stark sein, was ich mache. Und dann kommen die Leute eh zu mir, wenn sie mich wollen. Also ich will niemand anderen ausstechen, so. Das ist mir eigentlich wichtig, und auch was andere denken, war mir eigentlich immer egal und ist es mir heute noch.
Auch als Kind schon, bevor der ganze Erfolg dann kam.
Ich war als Kind sehr schüchtern.
Ja?
Ja, das war vielleicht, glaube ich, auch so ein Grund, warum mir das viele nicht zugetraut haben, auch aus meiner Verwandtschaft. Aber irgendwie habe ich mich da schon bewiesen, und ja, also Netzwerken und das, wie ich bin, glaube ich, macht schon auch sehr viel aus, was ich daraus gemacht habe. Dass ich einfach schon offen bin und auf Leute zugehe. Mhm.
Ja, Netzwerken ist für mich echt so ein Buch mit 7 Siegeln. Ich weiß, glaube ich, immer nicht so genau, was das eigentlich bedeutet. Ich tue mir immer schwer mit Leuten so, ich kann gut Scheiß labern mit Leuten, okay. Ja. Aber am besten one-on-one oder mit so ein paar Leuten. Aber zum Beispiel so wenn ich auf einer Ausstellung bin oder sowas, das ist mein Horrorszenario.
Ja, mache ich ja eigentlich auch nicht. Ich bin ja nicht so der Event, die Event-Person. Also ich komme ja trotzdem noch, muss man ja sagen, von Österreich, vom Land, und ich muss sagen, diese oberflächliche Welt, ich kann das alles, aber ich brauche es nicht. Und ich werde eigentlich auch gefühlt nie wo eingeladen, kommt mir so vor.
Ja gut, jetzt in den letzten Jahren gab es auch nicht so viel Gelegenheit dafür, muss man natürlich sagen.
Und wenn, ich meine, ich spreche dann schon auch mal Leute oder so an, oder es ergibt sich irgendwie das schon, aber ich brauche das nicht unbedingt. Nein.
Aber hast du dann gerade irgendwelche Projekte, die du noch gerne machen würdest? Ich meine, du hast eben gesagt, du hast jetzt kein Ziel, auf das du so wirklich hinarbeitest. Aber ist es jetzt also gerade so, die Aufträge, die jetzt in Berlin so kommen, und die machst du halt irgendwie und es passiert alles irgendwie so, aber du
Nein, also ich nehme das schon noch sehr ernst, meinen Job, also das schon. Ich überlege auch immer, ob ich ein bisschen mehr in Richtung Regie auch gehe, weil das einfach immer mehr Thema ist und Kunden halt oft auch wirklich die Fotografen nur mehr wollen, die dann beides auch mit anbieten. Und ich habe auch da jetzt schon ein bisschen Erfahrung, also Regieleitung habe ich schon für Kunden gemacht, wo das Konzept kam von jemand anderen. Da bin ich gerade in so einer Findungsphase, wo ich überlege, ob ich dahingehend mehr mache. Ich habe auch heute hat mich jemand angeschrieben, ob ich irgendwie so ein Musikvideo mit supporten möchte. Das sind so Überlegungen, die ich schon habe natürlich. Und wie gesagt, ich werde das jetzt nie, also it's my thing, aber ich bin halt offen für andere Dinge, die kommen können. Ja, das auf jeden Fall.
Und würde dich Film reizen? Oder hast du mir das Gefühl, du musst das jetzt machen?
Das ist noch die, ich glaube, ich muss das noch mehr herausfinden. Deshalb so Projekte, so kleine, auch so freie Sachen jetzt zum Starten, wo auch immer mehr Leute auf mich zukommen. Ich glaube, das werde ich jetzt so angehen in nächster Zeit. Wie gesagt, Regieleitung habe ich schon gemacht für einen Job. Das liegt mir auch voll, so dieses Reden und das ganze Set gefühlt unterhalten. Aber ich weiß noch nicht, inwiefern ich mir das so kreativ vorweg schon konzepttechnisch vorstellen kann, wie stark ich da bin. Ich finde, Film ist schon echt eine Nummer. Man muss wirklich sich das vorstellen können und auch dann, wie man das schneidet. Das ist nicht so, dass man das, oder für mich ist es was, wo ich mich schon erstmal hineindenken muss.
Du musst halt mehr planen und irgendwie genau. Schon so eine Vision irgendwie haben,
ja,
wie das Ding aussehen
da
soll.
Da weiß ich nicht, wie stark ich da bin. Ich bin auch so beim Fotografieren, ich fühle mich am wohlsten, wenn ich wohin komme und mit dem arbeiten kann, was ich sehe. Und nicht dieses große Konzept vorweg zu machen und sich schon vorweg alles wegzunehmen. Ich möchte mit dem arbeiten, was ich dann da habe. Das ist eher meine Stärke.
Aber du produzierst noch viel, viel so Content für Marken, oder? Also für Instagram und sowas, die Sachen, die du machst?
Nein, also heutzutage wird sowieso alles auch Klar. für Instagram verwendet. Aber Content jetzt so in der Art, also schon Kampagnen und so Sachen.
Okay, oder? Weil ich meine, bei den Instagram-Sachen und so, da wäre es ja eine gute Möglichkeit, mal so die Zehen ins Wasser zu stecken, ja. Weil du eh so kurze Clips letzten Endes dann irgendwie machst, die kannst du ja wie Fotos fast behandeln dann, oder?
Ja, schauen wir mal. Ja. Für Numero zum Beispiel habe ich auch mal so ein Video noch mit dazu gemacht. Das war schon spannend. Aber wie gesagt, ist eben eine komplett neue Sache, wo ich mich erst finden muss, glaube ich. Ja. Ich habe auch schon überlegt, ob ich eventuell mit jemand Zweiten zusammen erstmal, so dass man so ein, vielleicht auch ein Regie-Duo ist in einer Art und Weise, das gibt es ja auch.
Ja.
Also da draußen, jeder, der Lust hat, kommt zu mir.
Finde ich jetzt hier die Netzwerkplattform oder
wie? Ja. Genau, so macht man das.
Ah, verstehe. Ja. Aber ich hatte es ja vorhin gesagt, nächste Woche kommt Jonas Lindström raus, also das Gespräch mit Jonas Lindström. Und bei dem war es ja auch so, der macht ja jetzt hauptsächlich Film eigentlich. Jetzt.
Ja.
Aber sein erstes wirkliches so Projekt war ja Truth or Dare und das waren 15 so ganz kurze Clips, so Tableaus, sagt er dazu.
Cool.
Und daraus, das kam dann auf Nowness raus, auf dem YouTube-Channel. Und das hat dann irgendwer von Kendrick Lamar gesehen.
Und dann hat es eingeschlagen.
Ja, die haben dann mit ihm angerufen. Ist ja schon draußen gesehen, nehme ich jetzt nicht viel weg. Aber er hat erzählt, er hat als Briefing hat er einfach nur den Kendrick Lamar Song im Hintergrund gehabt und der Manager oder wer auch immer hat dazu Jonas Video abgefilmt und hat gesagt, wir wollen genau das im Prinzip.
Wow.
Das ist natürlich irgendwie da schon Dream
das
Come True.
Das ist eine Bestätigung.
Nee, aber worauf ich hinaus will, ist halt irgendwie ganz cool, dass er halt gesagt hat, okay, ich mache halt erstmal so diese kleinen Clips, weil du dann halt, ich glaube, dann hast du so eine Übergangsphase von dem Foto zu filmen. Weil ich finde Film auch total spannend, aber wie du sagst, für mich ist das auch so ein ich finde es irgendwie recht einschüchternd, weil es halt so viel mehr Planung erfordert. Ich bin auch eher sehr spontan. Ich meine, ich komme hier auch rein und sage, komm, stell dich da hin, da ist das Licht gut. Ja,
ja, genau. Ja. Ich meine, Filmen sowieso würde ich nicht machen. Also da würde ich, habe schon dann DOPs mit dabei. Aber ja, eben Regie. Mal sehen, was da noch so kommt. Aber wenn, dann ist schon wichtig, dass man da auch aufspringt auf diesen Zug. ja.
Geht es dieses Jahr nochmal heim zum Skifahren?
Ich glaube, über Ostern werde ich jetzt nach Hause fahren. Nächste Woche.
Ja?
Ja.
Ah, schön.
Weil hier ist eh gerade nicht so spannend, wettertechnisch. Und dann bin ich lieber in Österreich.
Ja. Ja, ich bin leider jetzt den Rest des Monats unterwegs. Das heißt, diesen Sommer, Winter wird es wahrscheinlich nichts. Aber nächstes Jahr lass uns mal zusammen touren gehen dann.
Voll.
Weil ich meine, wir sind ja auch gleich ums Eck eigentlich.
Sehr gerne.
Und du kennst bestimmt die ganzen guten Gelände dann.
Ja. Okay. Mit mir fährst du dann Offroad.
Ja, auf jeden Fall. Immer schön Offroad.
Ja.
Cool. Du, danke, dass du die Zeit genommen hast.
Danke dir.
That's it.
Cool.
Wie jede Woche habe ich zum Ende dieser Folge noch drei Vorschläge für dich. Ich hatte in dem Gespräch mit Theresa ja auch Jonas Lindström erwähnt. Jonas traf ich erst vor kurzem auch in Berlin und er erzählt von seiner Arbeit als Fotograf und Regisseur und seiner Zusammenarbeit mit Kendrick Lamar. Das war Folge 72. In Folge 60 traf ich den Abenteuerfotografen, ich glaube, so kann man ihn nennen, Johannes Höhn, besser bekannt als Pangea. Und Johannes hat übrigens das enorm erfolgreiche Instagram-Kollektiv German Romers gegründet. Wie gesagt, wenn du mehr darüber hören willst, das war Folge 60. Und letztes Jahr hatte ich den Fotografen Robin Hinch in Hamburg getroffen. Robin bewegt sich auf der Grenze zwischen Kunst und Dokumentation, würde ich jetzt mal sagen, und reist dafür auch in Gebiete, in die andere nicht freiwillig gehen würden. Das war Folge 32. Und nächste Woche spreche ich mit jemandem, der zwar weder Designer noch Künstler ist, aber trotzdem das Bild unserer Gesellschaft ganz erheblich mitformt. Falls du mir und diesem Podcast helfen möchtest, freue ich mich sehr, wenn du deinen Freunden und Kollegen einfach mal davon erzählst. Außerdem kannst du natürlich auch eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify hinterlassen, das hilft auch sehr. Und du kannst den Podcast auch direkt unterstützen auf Patreon. Und dafür gibt es dann auch noch jede Woche einen Blick hinter die Kulissen in einem kurzen Podcast nur für Subscriber. Für was auch immer du dich entscheidest, vielen Dank schon mal vorab und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren. Ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen. Und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt's dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com/svenzaro gibt's jede Woche Bonusmaterial, exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit denen du mir helfen kannst, ohne den Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. Es hilft natürlich auch immens, wenn die Show wächst und dazu kannst du deinen Teil beitragen, indem du deinen Kollegen und Kolleginnen davon erzählst. Freunde, Familie, du weißt am besten, für wen das noch was sein könnte. Und zu guter Letzt, falls du es noch nicht gemacht hast, bewerte die Show jetzt gleich mit 5 Sternen in deiner Podcast-App. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du, wie immer, direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Mirie, Jeremy Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und. Scroll einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen. Vielen Dank an Dominik Huber und Marc Kappeler von Moiré. Von denen stammt nämlich die neue Hausschrift der Show und die heißt GT Pressura. GT steht übrigens für Grilly Type, über die die Schrift zu mir kam. Und auch nochmal vielen Dank an Tobias Rechsteiner fürs Vermitteln. Der größte Dank geht aber natürlich an dich fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.